Guten Morgen miteinander. Das Ding einschalten, und es ist ja schon ein. So, es freut uns sehr, dass wir hier sein bei euch im Zürich-Unterland. Auch wenn das Wetter nicht so sonnig ist wie manchmal bei uns, es ist gleich schön da zu sein. Es ist immer wieder ein Stück Heimat, das wir hier erleben dürfen. Und es ist schön, auch in Täfigen Bülach zu kommen. Hey, 2021 steht vor der Tür. Krass, nach 4 Tagen und dann ist schon 2021. Ich habe mich erst gewöhnt, dass 2020 schreiben, da beim Datum. Und jetzt ist schon 21. Und ich kann mich noch erinnern, Silvester 2000. Das ist schon lange her. Und dort haben wir gewartet, in einer Lagerhalle haben wir ein Fest gemacht und haben gewartet, ja, bis Computer abstürzen oder die Welt untergeht um 12 Uhr. Wir hatten so einen alten Windows-Computer und der hat dann gezählt bis 12 Uhr und es ist nichts passiert. Ja, und 2021 war damals Science Fiction und weit, weit weg. Und jetzt ist es schon vor der Tür. Krass. Und ich kann mich auch erinnern, es ist jetzt auch schon ein bisschen her, da bin ich im WK gewesen. WK für die nie im Militär waren, das meint Wiederholungskurs. Im WK irgendwo in der Westschweiz und ich war im Militär bei der Rettungstruppe. Das ist so ein bisschen wie Feuerwehr. Wir machen Brandbekämpfung, Bergungen bei eingestürzten Gebäuden und so weiter. Einfach halt militärisch. Und wir hatten irgendwo Einsatzübung an der Nähe von der französischen Grenze. Und es war natürlich mitten in der Nacht, wie immer im Militär, wenn man Einsatzübung hat. Und wir mussten eine Löschwasserpumpe in Stellung bringen am See und dann mega lange Leitung legen, um unseren Wasserwerfer zu versorgen mit Wasser. Weil unser Auftrag war, wir hätten sollen Häuser, die brennen, dass das in Schach halten, oder dass das nicht weiter übergreift auf die anderen Häuser. Uns hat man gesagt, wo der Wasserwerfer stehen soll und wo die Leitung herkommen soll. Und wer im Militär war, weiss, man fragt nicht lange, man macht einfach. So haben wir, bin ich beim Wasserwerfer gestanden mit einem Kollegen und haben ja, Befehl bekommen, Wassermarsch, und haben da x, hundert, ja tausend Liter Wasser in der Minute durch den Wasserwerfer gepumpt, immer in die gleiche Richtung. Ja, und irgendwann ist das ein bisschen langweilig. Und ja, ich hatte so ein mulmiges Gefühl dabei, weil es hat schon einige Häuser gehabt, es ist so ein bisschen an einem Hang gestanden. Und ich habe gedacht, ja, jetzt, der Wasserwerfer spritzt ja von allein, jetzt gehst du mal schauen, wo denn das Wasser so hinfließt. Dann bin ich zu einem Gebäude gelaufen, ich weiss das noch. So, oben ein Wohnhaus und unten hatte es eine grosse Einstellhalle gehabt. Bin ich mit meinem Taschenlampe zu dieser Einstellhalle und habe mal reingeschaut. Dort hatte es so grosse Scheiben gehabt. Und in dieser Halle hatte es viele schöne, teure, alte Autos gehabt. Und genau diese Halle sind wir jetzt im Begriff gewesen, zu fluten. Mit unserem Wasserwerfer. Befehl ist Befehl. Und ja, ich bin dann gemotzen, aber irgendwie ist das nicht so angekommen. Und das hat, glaube ich, schon ein bisschen Probleme gegeben, nachher die ganze Geschichte. Aber vielleicht hast du auch mal einen Befehl bekommen oder eine Anweisung, wo du denkst, hey, Moment, das ist jetzt so komisch. Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Oder der Befehl ist eigentlich unmöglich, wo du bekommen hast und denkst, das klappt ja gar nicht. Das ist total verrückt, der Befehl. Und das Entscheidende dabei ist jetzt nicht einmal, wie verrückt der Befehl ist, oder wie unmöglich der Befehl ist. Das Entscheidende dabei ist, wie kompetent ist dein Befehlsgeber? Ist jetzt dein Befehlsgeber eben ein Kommandant der Schweizer Armee? Oder ist es Gott? Weil Gott gibt in seinem Wort des Öfteren einmal ganz spezielle Anweisungen, die auf den ersten Blick schon ein bisschen verwirrend sein können oder ein bisschen verrückt scheinen. Wie im Buch Josua im Kapitel 3, wo das Volk Israel vor dem Fluss Jordan steht. Und sie bekommen vom Gott den Befehl, den Fluss zu überqueren. Ja, einen Fluss zu überqueren, das geht ja eigentlich noch. Ich meine, wenn du das vor Augen führst, das geht ja eigentlich noch, den Fluss zu überqueren. Und der Jordan, der ist jetzt auch, vor allem in der heutigen Zeit, an vielen Stellen nicht mehr allzu breit. Damals war er schon noch ein bisschen grösser gewesen. Aber speziell in dieser Zeit war Erntezeit gewesen. Und der Fluss, der Jordan, der hat Hochwasser gehabt. Und viele von euch wissen, der normale Fluss, wenn der Hochwasser hat, hey, das wird ein riesender Strom. Also schon eigentlich eine verrückte Idee, ein ganzes Volk mit Kind, mit Hab und Gut, bei Hochwasser einen Fluss überqueren zu lassen. Doch genau der menschlich absurde Befehl kommt das Volk Israel über im Buch Josua im Kapitel 3. Lasst uns zusammen lesen, die Verse 3, 8 und 13. 3, 8 und 13. Du aber, Josua, befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, wenn ihr an das Ufer des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Typisch eigentlich, oder? Immer auf die Vollzeiter. Oder die armen Vollzeiter mit dem Voraus. Und alle anderen können warten. Nein, aber es ist schon eine krasse Anweisung, die Gott da gibt. Also die Priester kommen eigentlich den Auftrag über, mit der Bundeslade nicht am Ufer stehen zu bleiben, sondern in Jordan jetzt laufen. Sie kommen nicht den Auftrag über, mal anzustehen und zu schauen, einen passenden Weg zu suchen. Vielleicht hat es ja irgendwo noch einen Stein, der rauskommt, oder es kommt dann mache ich weniger Wasser. Nein, sie sollen schnurstracks in Jordan einmarschieren und erst in der Mitte stehen bleiben. Und dann kann das Volk durchziehen ins verheißene Land. Und ich weiss ja gar nicht, ob die Priester überhaupt dann schwimmen können zu dieser Zeit. Kann gut sein, dass die gar nicht können schwimmen. Und sie haben ja noch die Kiste getragen, die Bundeslade, haben sie auch nicht tragen müssen. Eigentlich mega krasse Anweisung, die Gott da gibt. Ich weiss nicht, ob du würdest mit so einer Kiste in der Hand in die Döse laufen bei Hochwasser. Einfach schnurstracks trainieren. Also ich weiss nicht recht, aber so sind sie jetzt an dem Fluss gestanden. Das ganze Volk Israel und auch der Josua. Und der Josua, der hat wahrscheinlich an dem Fluss so eine Art Déjà-vu-Erlebnis gehabt, weil vor 40 Jahren sind sie auch schon kurz davor gewesen, in das Land einzunehmen, das verheißene Land zu gehen. Und der Josua war damals dabei gewesen. Könnt ihr nachlesen, 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Und er selber, der Josua selber, war ja auch schon in dem Land gewesen. Er und der Kaleb und 10 weitere sind damals ausgesendet worden, um das Land zu besichtigen und auszukundschaften. Und sie sind so kurz davor gewesen, damals das verheißene Land einzunehmen. Und schon damals, vor 40 Jahren, hat das Volk, das hat ja mega viel erlebt mit Gott, das hat Wunder erlebt. Es hat seine Macht und seine Grösse hautnah dürfen mitbekommen. Gott hat sie befreit aus dieser Sklaverei aus Ägypten. Er hat sie rausgeführt unter dem Befehl von Mose. Durch viele Wunder hat er sie bis an die Grenzen geführt von dem verheißenen Land. Und jetzt sind sie da gestanden, kurz vor dem Ziel. Damals vor 40 Jahren. Doch dann, ja dann, sind Zweifel gesät worden. Misstrauen ist aufgekommen. Wird Gott seine Verheißungen halten, seine Versprechen? Hat Gott wirklich gesagt, dass er uns das Land geben will? Hat Gott wirklich gesagt, dass wir ihm vertrauen können, dass er sein Wort hebt? Gilt der Bund, besteht der Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, dem Volk das Land zu geben? Und auf dieser Zielgerade ist das Volk in Unglauben verfallen, in Misstrauen gegenüber Gottes Verheißungen. Sie haben gemotzt, sie haben gemurrt und sie sind hässig auf den Mose, sie sind hässig auf Gott. Sie sind wieder zurück nach Ägypten. Sie haben sich gesehnt nach dem alten Leben, wo so alles bekannt war. Sie haben sich gesehnt nach einem Leben in der Sklaverei. Früher war alles besser, sind so Sätze wahrscheinlich. Früher war alles besser und Gott will doch gar nicht, dass es uns gut geht. Und schau, es ist seit Adam und Eva, es ist das Gleiche. Es ist immer noch das gleiche Dilemma, wie uns überliefert wird auf den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose Kapitel 3, wo der Satan die Menschen versucht mit Halbwahrheiten. Hat Gott wirklich gesagt, das? So war es bei Adam und Eva, so beim Volk Israel und so ist es auch heute noch. Bei mir ist es so, bei dir ist es so und in der FG Bülach ist es so. Und es wird so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Versuchung ist die verlockende Einladung zur Sünde, die auf der Lüge beruht, dass Ungehorsam glücklich macht. Ich lese es nochmal. Versuchung ist die verlockende Einladung zur Sünde, die auf der Lüge beruht, dass Ungehorsam glücklich macht. Damals hat das Volk den Zweifel mehr geglaubt als Gottes Wort und sind in Ungehorsam gefallen, in Misstrauen. Und Ungehorsam und Misstrauen, das hat jetzt Folgen beim Volk Israel. Damals hat das 40 Jahre in der Wüste bedeutet. 40 Jahre in der Wüste umeinander rennen. Viele Entbehrungen, Tod, Streit und weiterer Ungehorsam. Denn eine Sünde, die bleibt leider oft nicht allein. Und das Prinzip, das gilt heute noch. Misstrauen, Unglauben, Ungehorsam hat Folgen und eine Sünde gebiert die nächste. Denn der falsche Weg, der fängt an mit dem ersten Schritt in die falsche Richtung. Und gerade in der heutigen Zeit, denke ich, ist es mega wichtig, es gibt immer mehr Strömungen, die uns wegbringen vom Wort Gottes. Die uns wegbringen von der Bibel. Ja, sogar in der freikirchlichen Szene. Wo die Souveränität Gottes in Frage stellen. Wo die Irrtumslosigkeit der Schrift bezweifelt und die Auferstehung, die liebliche Auferstehung, lügnet. Strömungen, die anfangen, das Evangelium verwässern oder verfälschen oder abschwächen. Und schaut, wenn wir so anfangen, wenn wir anfangen, Gottes Wort zu verdrehen, zu bezweifeln, wenn wir Gottes Wort als Irrtum bezeichnen und Gott eigentlich einen Lügner nennen mit dem, dann kann ich euch sagen, wo das enden wird. Das endet genau dort. Am Schluss stehen wir beim Kreuz. Am Schluss stehen wir beim Kreuz. Hat Gott wirklich gesagt, dass Jesus gestorben ist für deine Schuld, für dich gelitten hat? Hat Gott wirklich gesagt, dass es nur einen Weg gibt, nur der Glaube an Jesus rettet und frei macht? Hat Gott wirklich gesagt, dass das Verhalten oder jenes Verhalten sündisch? Das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Das ist doch ein alter Zopf früher, aber heute doch nicht mehr. Merkt ihr, wessen Art dass das ist, die Argumentation? Das ist die Art und Sprache vom Durcheinanderbringer, vom Diabolos, seit jeher. Und ja, es gibt nur einen Gott. Und allein der Glaube an Jesus rettet uns vor dem Zorn Gottes. Jesus, der am Kreuz in den Tod gegangen ist und den Weg frei gemacht hat zu Gott, das ist die genialste Botschaft, die es gibt. Der Weg war versperrt. Durch all den Mist, den wir immer wieder machen, und die Bibel sagt dem Sünde, das ist zwischen uns gestanden wie eine Wand, zwischen uns und Gott. Und Jesus hat am Tod am Kreuz hat er den Weg frei gemacht. Und er ist auferstanden und erlebt. Und ja, er ist der einzige Weg zu Gott. Alle anderen Wege, so schön wie sie auch aussehen, so verlockend wie sie auch tönen, führen am Schluss an Jesus vorbei ins Verderben und in den Tod. Das Gegenteil von Misstrauen und Ungehorsam ist Vertrauen. Glauben und Gehorsam. Und das bringt Segen. Und genau das Prinzip sehen wir hier beim Volk Israel am Fluss Jordan. Lesen wir zusammen die Verse 1, 2, b und 3. Denn der Josua ist jetzt vor dem Jordan gestanden, 40 Jahre später. Und sie sind wieder kurz davor gewesen, das Land einzunehmen. Und jetzt vertraut er und er glaubt Gott. Josua 1, 2, b und 3. So mache dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Gott ist treu. Gott ist so treu, wie ich zu Mose geredet habe. Er wiederholt sich einfach. Also das habe ich euch schon mal gesagt. Ich bleibe dabei, ich habe mein Wort, ich bin treu, Gott hebt sein Wort, auch wenn wir untreu sind. Schaut, das Volk Israel ist in Unglauben gefallen, ist abgefallen eigentlich von Gott. Aber Gott hat sie nicht fallen lassen. Er hat nicht gesagt, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ja, sie mussten 40 Jahre in der Wüste rumlaufen, aber er hat sie 40 Jahre lang versorgt. Mit allem, was sie gebraucht haben. 40 Jahre lang mit Essen, Trinken, mit allem, was sie gebraucht haben, versorgt. Und jetzt hat er sie wieder an die Grenze geführt und das Mal geht das Volk über den Jordan. Josua 3, 14 bis 17. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt, und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch, gegenüber von Jericho, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen mitten im Jordan, und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Die ganze Nation kann durch den Jordan durchlaufen. Vertrauen, Glauben und Gehorsam, das bringt Segen, das bringt Leben. Josua, Priester, ja, das ganze Volk hat Gott vertraut. Ist euch aufgefallen, wenn das Wasser stehen geblieben ist? Wenn das Wasser stehen geblieben ist, sie haben nicht können am Ufer stehen bleiben, in sicheren Entfernung und sagen, hey Gott, hallo, wir sind hier. Stau mal das Wasser, dann laufen wir los. Nein, erst, wo sie den ersten Schritt gemacht haben, im Glauben, im Vertrauen ins Wasser, dann hat sich das Wasser gestaut. Und das möchte ich dir als erstes auch mitgeben heute Morgen. Wenn du dran bist und bei dir ein Glaubensschritt ansteht und du genau weißt, ich sollte einen Schritt machen. Machen. Tun. Wenn Gott dir das sagt, dann mach's. Gott will, dass man ihm vertraut. Und er ist der Einzige, der vertrauenswürdig ist. Und das biblische Prinzip, das gilt bis heute. Vertrauen, Glauben und Gehorsam bringt Leben und Freiheit. Misstrauen, Unglauben und Ungehorsam bringt Verderben, Tod, Kette, ja, es bringt Gebundenheit. Und jetzt ist es aber wichtig, das biblische Prinzip richtig zu verstehen. Falsch ist es, wenn du jetzt denkst, okay, wenn das so ist, wenn ich nur genug brav bin und penibel alles einhalte, was Gott mir gesagt hat, dann muss Gott mich sagen und er muss mich besonders fest gern haben. Weil dann mache ich ja, was er sagt. Und dann muss er mich sagen, er muss mich beschenken. Das ist falsch. Das ist falsches Denken, weil dort geht es in erster Linie um mich. Ich stehe dort im Mittelpunkt und nicht Gott. Richtig ist, Gott erfüllt seine Verheißungen, nicht wegen unserem Gehorsam, nicht wegen unserer Gerechtigkeit, sondern allein um sein Namen willen. 5. Mose 9, 5 und 6. Es geht um ihn, Gott ist im Zentrum und nicht mir. Und trotzdem gilt das. Das gilt. Wenn du ein erfülltes Glaubensleben willst, wenn du wachsen willst im Glauben, im Sieg leben möchtest, nicht immer hin und her gerissen sein, wenn du ein erwachsener Jünger Jesu werden willst, gilt Vertrauen und Glauben und Gehorsam bringt Segen, Leben und Freiheit. Und ich möchte dich fragen, wo gibt es in deinem Leben, so hat Gott wirklich gesagt, das Satz und Lüge. So Sachen, die dein Vertrauen in Gottes Wort, in Jesus schwächen und den Glauben hindern. Schaut, das Volk Israel, das hat 40 Jahre müssen in der Wüste rumlaufen. Wie sie denen hat Gott wirklich gesagt, dass sie mehr geglaubt haben, wie Gottes Wort. Durch die Querung von dem Jordan hat für Israel ein Ende von einem Wüstenleben bedeutet. Ab dem Zeitpunkt ist aus dem schwachen, dem ungehorsamen, halsstarrigen Volk sind sie stark geworden und sie haben das Land eingenommen. Natürlich, die Geschichte kennen vom Volk Israel, sie sind nachher wieder schwach geworden. Wieso? Weil sie wieder misstraut haben, weil sie Unglauben gehabt haben. Aber an diesem Zeitpunkt sind sie stark geworden und sie sind in das verheißene Land eingegangen, wo Milch und Honig fließt. Auch wir Christen, wir haben unseren persönlichen Jordan zu überqueren. Das heisst, mit Jesus in den Tod zu gehen. Der alte Mensch, mein Ego, das so unglaublich stark ist, zu kreuzigen. immer wieder ans Kreuz zu bringen. Wie viele Christen bleiben nach ihrer Erlösung aus der Sklaverei, aus der Erlösung aus Ägypten in der Wüste stecken und laufen ihrem Glaubensleben in dieser Wüste umher, immer im Kreis, statt geradeaus vorwärts zu gehen ins verheißene Land. Viele Christen haben einmal Ja gesagt zu Jesus. Sie haben mal gesagt, ja, ich glaube an dich und ich gebe dir mein Leben. Sie haben einen Start gemacht mit ihm. Leben irgendwie ihren Glauben, aber bei vielen ist es mühsam. Es ist anstrengend, es ist ein Krampf. Man empfindet das Bibellesen als Pflichtübung und Beten ist sowieso anstrengend. Es ist einfach eine Last, man macht faule Kompromisse und man ist eigentlich froh, wenn niemand wirklich merkt, wie es da tief im Herz wirklich aussieht. So nach dem Motto, ach wie gut, dass jeder meint, dass ich so bin, wie es scheint. Ach wie gut, dass jeder meint, dass ich so bin, wie es scheint. Was hindert dich daran, über den Jordan zu gehen? Über deinen Jordan, deine Wüste zu verlassen? Schau, wir haben nicht einen Gott, der will, dass wir hier dahin vegetieren in unserem Glaubensleben und einfach so häpp-klepp uns retten in den Himmel oder wartet, bis er wiederkommt und einfach so im Kreis rennen oder bis wir irgendwann sterben. Nein, er möchte uns als mündige Jünger machen. Er möchte, dass wir wachsen. Lesen wir zusammen Epheserbrief, Epheser 2, 4 bis 6. Es ist nur eine Stelle, aber Epheser 2, 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du mal Ja gesagt hast zu Jesus, dann bist du mit auferweckt. Du bist lebendig. Hey, und du hast freien Zugang zum Thronsaal Gottes. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Wenn wir beten, wir haben freien Zugang zum Thronsaal Gottes. Unsere Jungen im Credo, wir haben so IJFDler-Studenten, junge Studenten und Studentinnen, die haben oft Angst, laut zu beten. Sie haben Angst, laut zu beten, weil ich dort bin oder der Daniel, der Chef vom Credo, weil sie Angst haben, sie könnten etwas Falsches sagen. Und ich habe ihnen letztens gesagt, hey, wer bin ich schon, der Daniel? Mann, wenn ihr betet, dann steht ihr im Thronsaal vor Gott und ihr dürft mit ihm reden. Also vergesst doch einfach Menschen rundherum und schüttet euer Herz Gott aus. Wir haben freien Zugang zu Gott und Jesus lebt. Und das ist jetzt für euch wahrscheinlich nicht neu. Jesus lebt. Aber darf ich dich fragen, ist das eine beständige Realität, eine Wahrheit in deinem Leben? Nicht nur heute Morgen. Ich meine, vom Montag bis heute Morgen. Ist das eine Wahrheit, wo du daraus zehrst, wo du daraus lebst, dass Jesus lebt? Und ich möchte dir sagen, Jesus wird im Himmel nicht einmal lebendiger sein wie jetzt, dann er lebt. Er wird im Himmel nicht plötzlich lebendiger. Er lebt jetzt schon. Das Leben aus der Fülle von Jesus Christus. Und genau wie das Volk von damals, das Volk Israel, das neue Land, das hat es im Besitz nehmen. So müssen wir unser neues Leben in Jesus auch im Besitz nehmen. Wir müssen uns im Glauben das Leben aneignen. Das Volk Israel, das war damals so geprägt von Ägypten. Sie haben oft gedacht wie die Ägypter, sie haben gehandelt wie sie. Sie haben sich müssen lösen von alten Sachen. Sie haben sich müssen lösen von alten Gewohnheiten, von alten Mustern, ja von alten Sünden. Sie mussten ihr Denken umändern. Sie mussten lernen, mit Gott zu leben. Und auch wir sind so geprägt vom Zeitgeist, mehr als wir alle es wahrhaben wollen. Wir sind extrem geprägt von unserer Zeit. Und auch wir müssen lernen, unser Denken und Fühlen immer wieder neu ausrichten nach Gott. Und wir müssen auch bereit sein, uns korrigieren zu lassen. Wisst ihr, das Spannende ist ja, wie wir im Westen ticken. Wir ticken völlig anders als die Hebräer. Wenn wir etwas lesen in der Bibel, das nicht sein kann für unser Denken, das nicht aufgeht in unserem Hirn, dann verbeugen wir es entweder oder wir lesen es gar nicht mehr, dann streichen es aus. Wir tun nicht unser Denken ändern. Der Hebräer denkt ganz anders. Wenn er etwas liest, das er nicht versteht oder das neu ist für ihn oder ein bisschen komisch, ändert er sein Denken. Das ist das griechische Denken, das wir haben, und das andere wäre das hebräische. Also lasst uns immer wieder auch uns korrigieren lassen von der Heiligen Schrift. Und das Leben, ja, es ist ein Glaubenskampf. Und das Volk Israel, das hat starke, mächtige Gegner müssen einnehmen. Es hat grosse Städte müssen einnehmen, Armeen, findliche Armeen im Glauben einnehmen. Und auch wir haben in unserem Leben so Städte und so Gegner. In unseren Gedanken haben wir so Festungen, die sich wirklich manifestieren zu so Burgen, wo wir uns drin verstecken. Und der Paulus sagt uns das so cool, er sagt uns das so krass im 2. Korinther 10, 4 bis 5. 2. Korinther 10, 4 bis 5, wo er uns sagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Unser Denken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Hast du das schon mal probiert? Hast du schon mal deine Gedanken unter den Gehorsam Christi gestellt? Ich sage das, da fallen Sachen, da fallen Festungen in deinem Kopf und unser Denken wird korrigiert und korrigiert. Wir sollen hinkommen zu einem Leben, das uns in die Freiheit führt und in die Gegenwart Gottes. Völlig unabhängig von unseren Umständen, völlig unabhängig von Verfolgung, von Verführung, von Corona-Massnahmen, ja oder nein, das ist völlig egal. Das Leben mit Gott ist das Leben in Freiheit. Und ich weiss nicht, wie deine Wüste heisst, wo du umirrst. Doch ich möchte dir Mut machen, über den Jordan zu gehen. Ins verheißene Land, und zwar in jedem Bereich von deinem Leben. Und schaut, ich weiss auch nicht, wie deine, hat Gott wirklich gesagt, dass Lügen heissen. Sachen, die sich aus dem Denken, aus dem Handeln festgefressen haben. Und uns in dieser Wüste umherrennen lassen. Und ich will ehrlich sein zu euch. Und eine Wüste, wo ich mich immer wieder finde, meine Wüste, heisst Leistung. Hat Gott wirklich gesagt, Ralf, dass du wertvoll bist, auch wenn du keine Leistung bringst? Wir leben 7x24 Stunden in einer Gesellschaft, wo du Leistung prägt ist. Und das Denken, das hat sich so manifestiert in unseren Köpfen. Und das beeinflusst radikal unser Gemeindeleben, unser Glaubensleben. Prüf dich mal, vielleicht ist das auch eine von deinen Wüsten, sind folgende Sätze, dein Empfinden. Nur wenn ich etwas geleistet habe im Studium, bei der Arbeit, in der Gemeinde, beim Sport, dann fühle ich mich wertvoll und ich fühle mich gut. Nur wenn ich fleissig bin, bekomme ich Wertschätzung. Wenn nicht, dann fühle ich mich oft schlecht oder überflüssig. Ich will eigentlich immer Erfolg haben und ich muss oft der Erste sein. Den ersten Platz strebe ich eigentlich immer an. Wenn du so denkst oder ähnlich, dann definierst du dich über dein Können und dein Tun. Und das ist eine Lüge. Denn du bist wertvoll, du bist angenommen, allein aus der Gnade Gottes. Epheser 2, 8 bis 10 möchte ich dir mitgeben, wenn das deine Wüste ist. Was ist es bei dir? Wie heisst deine Wüste? Hat Gott wirklich gesagt, dass ich schön bin? Dass ich attraktiv bin, auch wenn ich nicht ausgesehen wie all die Influencer im Internet? Hat er das wirklich gesagt? Darum sehe ich mich eigentlich nach dem Blick vom anderen Geschlecht. Ich mache alles dafür, dass mich andere begehren und anschauen. Das ist auch eine Lüge. Du bist schön, weil Gott zu dir Ja sagt und weil du im Ebenbild Gottes geschaffen bist. 1. Mose 1, 26. Vielleicht bist du auch gefangen in der Wüste von deinen Sünden. Du bist gefangen in einer bestimmten Sünde. Gamen, irgendeine Sucht, Lästern oder Unversöhnlichkeit oder Pornografie. Du lebst in einem Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt. Sündigen, Buß tun, sündigen immer und immer wieder. Und ich möchte dir mitgeben, Gott streckt dir seine Hand her. Nimm sie. Du bist frei. Er hat dich befreit am Kreuz. Du wirst nicht irgendwann frei, du bist frei. Glaub's. Johannes 8, 36. Lebs, glaub's. Sprich die Sachen aus über dein Leben. und komm neu zu ihm. Übergib alle Bereiche, die Bereiche, die immer wieder Mühe machen, ganz neu Gott. Und lernen wir, in dieser Freiheit zu leben. Oder auch Macht. Nur wenn ich mehr zu sagen habe, wie andere, dann fühle ich mich sicher. Ich brauche eine gewisse Machtstellung in Teams oder irgendwo in der Firma, dann bin ich jemand. Ich muss eigentlich immer Recht haben und ich gebe erst Ruhe, wenn ich Recht habe oder der andere schwiegt. Wie viel Frieden haben wir für genau das schon geopfert? In unserer Ehe, mit unseren Kindern, in der Gemeinde. Das ist auch eine Lüge. Nicht deine Kraft und deine Macht soll gross werden, sondern seine. Galater 2,20, und es geht nicht um dein Reich, es geht um sein Reich. Und Gott braucht keinen Anwalt. Braucht er nicht. Eine andere Wüste heisst, anderen gefallen, anderen dienen. Und jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, hey, Moment mal, das ist doch unser Auftrag, für die anderen zu dienen. Das ist unsere Aufgabe, das hat sogar Jesus gemacht, Markus 10,45, das stimmt. Doch eine Aufgabe zu tun und ihren Wert daraus auszuziehen, das ist etwas ganz anderes. Jesus hat seinen Wert allein aus dem Vater gezogen. Und das sind so Sätze, die in deinem Kopf sind, ich muss es immer allen recht machen. Ich muss und will den Menschen gefallen, dafür bin ich bereit, mich zu verbeugen und über meine Kräfte zu arbeiten. Mir ist extrem wichtig, was denken die anderen, oder? Wie sieht es nach außen aus? Und das ist eine ganz beliebte Wüste, gerade auch in der Christenheit. Und dann verstoßen wir eigentlich gegen das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, außer mir. Denn wenn wir so leben, wenn wir so denken, machen wir Menschen und Beziehungen zu Göttern, zu Götzen. Wie viel Freiheit ist für das Denken schon geopfert worden? Das ist eine Lüge. Wir sollen nicht Menschen gefallen, sondern Gott. 1. Thessalonicher 2,4, Galater 1,10. Und unser Dienen, das soll Menschen zu Jesus führen und nicht unseren Minderwert fühlen. Und wenn du jetzt zuhörst und denkst, hey, das wäre jetzt mega, wenn das der gehört hat oder die gehört hat, das wäre genau für sie oder der. Dann heisst deine Wüste wahrscheinlich Stolz und Hochmut. Ich will immer überlegen sein, intellektueller, moralischer, frömmer. Ich berufe mich dauernd auf meine Titel, oder? Die sieht man auf meiner Visitenkarte, auf meiner E-Mail-Signatur steht, Doktor, Professor, was auch immer, bis zur Sekundarschule runter. Und ich bin eigentlich nicht so schlimm wie die anderen. Ich denke eigentlich von mir, dass ich schon ein bisschen besser bin wie die anderen. Ich bin stolz und ich höre Predigten primär für andere. Auch das ist eine Lüge. Und wenn das deine Wüste ist, dann möchte ich dich warnen mit Jakobus 4, 6 bis 7. Gott widersteht der Stolze und der Hochmütigen. Und ich möchte dich auffordern, deinen Stolz und deinen Hochmut ans Kreuz zu bringen. Und dich zu demütigen unter Gott. Gefangen in der Wüste von der Sorge, von der Angst, von der Opferrolle. Das ist eine beliebte Wüste, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ich fühle mich eigentlich nur wertvoll, wenn ich Sorgen habe um mich oder um andere. Nur wenn sich Menschen genügend um mich kümmern, bin ich jemand. Finanzielle Sorgen. Mein Konto muss immer ein gewisses Depot haben. Sonst werde ich nervös. Ich fühle mich unsicher. Ich bin nichts, ich kann nichts. Ich sehe mich als Opfer. Als Opfer von dem oder jenem, von schwierigen Lebensumständen, von einer Krankheit, von bösen Menschen. Und versteh mich nicht falsch, es gibt schlimme, schlimme Sachen. Schlimme, schlimme Schicksale, die Menschen erleben müssen. Ich will das gar nicht abwerten. Aber es ist ein Unterschied, ob wir uns in dieser Opferrolle suhlen oder mit Jesus frei werden dürfen von dem. Ich brauche das Mitleid von den anderen. Lege dauernd meine Wunden und bade im Selbstmitleid. Und eigentlich nur, wenn es mir schlecht geht, fühle ich mich sicher. Das ist eine Lüge. Jesus sorgt für dich. 1. Petrus 5,7. Wissen Sie, Sorge, es ist eigentlich ein Ausdruck vom Nichtvertrauen in Gottes Macht. Und Selbstmitleid ist eine Huldigung vom Teufel. Du bist frei. Du bist angenommen und du bist geliebt. Kolosser 1,13-14, du bist berufen, wegzuschauen von dir, von deinem Dreck, hinzuschauen auf Jesus. Und so können wir weitermachen und weitermachen. Ich weiss nicht, was es bei dir ist. Aber frag dich einfach, wo stehen meine Gedanken, mein Handeln in Diskrepanz zu Gottes Wort? In welchem Bereich stimme ich nicht mit Gottes Wort überein? Und genau das ist deine Wüste. Und ich wage zu behaupten, genau dort fließt in deinem Leben keine Milch und Honig. Und genau diese Sachen gilt es abzureissen. Die Mauern müssen fallen und diese Sachen müssen wir ersetzen durch Gottes Wort. Und ich möchte dir Mut machen, über den Jordan zu gehen. Deine persönliche Wüste hinter dir zu lassen. Das erste Mal, die hat Gott wirklich gesagt, das Satz zu enttarnen. Zu merken, hey, da bin ich wirklich dem Teufel auf den Leim gegangen. Und sie unter Gottes Licht stehen. Weißt du, der Teufel, der möchte dich in der Wüste umherrennen lassen. Der hat eigentlich Freude, wenn du in der Wüste umeinander rennst. Wenn du dich im Kreis drehst. Wenn er dich weissmachen kann, dass genau das, der Kreislauf, wo du dich drin befindest, in dieser Wüste, dass das gläubig ist. Das ist dein Glaubensleben. So ätzend und langweilig und anstrengend. An dem hat er Freude. Und er freut sich daran, wenn er dich zutexten kann, mit ihnen hat Gott wirklich gesagt, dass Lüge und du glaubst eigentlich. Gott möchte, dass du rauskommst aus der Wüste. Dann hat er dich befreit. Er möchte dich ins Leben führen. Steh auf, komm aus der Wüste raus und fang an, Gottes Worte über dir auszusprechen. Und jetzt, heute ziehen wir wieder den Jahresvers. Und wenn du den Vers bekommst, es ist eine Karte mit dem Wort Gottes drauf. Wenn das nicht erwartet wird in deinem Leben, ist es eine Karte mit dem Areal 12 oder 14 drauf. Es muss wahrt werden in unserem Leben. Das Wort Gottes muss lebendig werden. Es ist lebendig, Hebräer 4, 12. Es muss in unseren Gedanken Wahrheit werden. Und das muss sich in unseren Taten widerspiegeln. Und das Ziel dabei ist es, dass wir mündige, reife Kinder Gottes werden, wo Gottes Reich bauen. Ganz egal, wo du bist. China, Afrika, in der Schweiz, mit Maske oder ohne Maske. Völlig egal. Und ich möchte zum Schluss kommen mit dem Epheser, ein Vers aus dem Epheserbrief, Epheser 4, 13, wo ich finde, wo das so gut auf den Punkt bringt. Der Paulus bringt das wirklich auf den Punkt, was unser Ziel ist, wo wir sollen anstreben. Epheser 4, 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Bist du bereit, deine Wüste im 2020 zu lassen und ganz neu über den Jordan zu gehen, in das Land, wo Milch und Honig fließt, und zu kämpfen, Land einzunehmen, Festungen zu zerstören in deinem Leben? Und das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich uns allen, dass wir zu voller Reife Christi hingelangen. Ich möchte noch beten. Jesus, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gestorben bist am Kreuz für uns. Dass du uns geliebt hast, obwohl wir in unseren Sünden gefangen sind, Herr. Und du hast uns befreit, du hast uns frei gemacht von all dem. Und du willst uns zu mündigen Christen, Jünger, Nachfolger erziehen. Und ich danke dir, dass wir unterwegs sein miteinander und uns aneinander schleifen und miteinander den Weg gehen, Herr. Und so bitte ich dich wirklich, dass du jeden, der jetzt zuhört, brauchst. Und dass du ihm aufzeigst, wo er diesen Lügen mehr glaubt als deinem Wort. Wo unser Denken verdreht ist, in Diskrepanz steht zu Gottes Wort. Und dass du uns hilfst, diese Sachen zu erkennen. Und wir dürfen deine Worte über uns aussprechen, deine Worte über uns aussprechen. Und dann kannst du uns zeigen, wie das geht. In deinem Wort lesen wir von Jesus, der versucht worden ist vom Teufel. Und er hat nicht diskutiert. Er hat dein Wort zitiert. Und das bitte ich dich, dass wir das lernen, mit dem Schwert umzugehen, Herr. Ich danke dir für den Tag und ich danke dir, dass wir dürfen befreite Kinder Gottes sein dürfen. Und wenn jetzt jemand zuhört, der dich noch nicht kennt, dann bitte ich dich, dass er dich kennenlernen darf und darf merken, was es für eine Freiheit ist, mit dir zu leben, Herr. Danke vielmals, Jesus. In deinem Namen. Amen.